Deutschlandfunk. Der Mittag.
Weiter mit Jörg Münchenberg am Mikrofon und einem Wirtschaftsschwerpunkt jetzt in den kommenden knapp 25 Minuten. Die Corona-Krise bestimmt weiterhin das Wirtschaftsgeschehen. Der größte Chemiekonzern der Welt, die BASF, hat sich heute dazu geäußert, wie das Virus die Chemieindustrie trifft, ein Thema dieser Sendung. Der Mutterkonzern der Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn, Ceconomy, erhält einen Kredit der staatlichen KfW-Bank über sage und schreibe 1,7 Milliarden Euro. Warum, das klären wir. Und dann tagt heute ja auch noch der Rat der Europäischen Zentralbank. Das Ergebnis der Zinssitzung wird noch im Laufe dieser Sendung fallen. Unmittelbar vor der EZB hat die US-amerikanische Notenbank Fed ebenfalls beraten. Sie kündigte gestern Abend nämlich an, gegen eine von der Corona-Krise ausgelöste Rezession alles in ihrer Macht Stehende in die Waagschale zu werfen. Jan Bösche hat die Einzelheiten.
Die Corona-Krise hat den Aufschwung in den USA in die Knie gezwungen. Notenbankchef Jerome Powell warnte vor den langfristigen Folgen. Eine lange und tiefe Rezession könne verheerenden Schaden anrichten. Powell versprach, die Fed werde die ganze Bandbreite ihrer Möglichkeiten nutzen, um der Wirtschaft zu helfen.
We're also committed to using our full range of tools to support the economy in this challenging time.
Das reicht von bekannten Hilfen bis zu neuen Instrumenten, die zum ersten Mal eingesetzt werden. Die Fed hatte ihre Zinsen frühzeitig gesenkt und will sie auf absehbare Zeit auch dort lassen. Sie kauft wieder Anleihen auf und hat ein Billionen-Dollar schweres Kreditprogramm gestartet, unter anderem für Bundesstaaten und Kommunen. In Kürze sollen auch Unternehmen bis zu 10.000 Mitarbeiter Fed-Kredite bekommen können. Powell verwies darauf, dass diese Kredite zurückbezahlt werden müssten und forderte indirekt den Kongress auf, weitere Hilfen auf den Weg zu bringen.
Policies that protect workers, businesses and households from avoidable insolvency, that keep businesses going.
Hilfen, die Arbeitnehmer, Unternehmen und Haushalte vor Zahlungsschwierigkeiten bewahren, die Unternehmen am Leben halten. Der Kongress hatte ja schon mehrere Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, über 2,5 Billionen Dollar schwer. Bei Trumps Republikanern regte sich angesichts dieser Summen Unbehagen ob der hohen Staatsverschuldung. Fed-Chef Powell sagte, er selbst habe in der Vergangenheit auch vor zu hohen Staatsschulden gewarnt. Jetzt sei aber nicht die Zeit, entsprechend zu reagieren.
This is not the time to act on those concerns. This is the time to use the great fiscal power of the United States to do what we can to support the economy and try to get through this with as little damage to the longer run productive capacity of the economy as possible.
Jetzt sei die Zeit, die finanzielle Macht der USA zu nutzen, zu tun, was möglich sei, die Wirtschaft zu stützen und durch die Krise zu kommen mit so wenig Schaden wie möglich für ihre Leistungsfähigkeit. Die Zahlen vom ersten Quartal geben einen ersten Einblick, was die Corona-Krise für die US-Wirtschaft bedeutet, und dabei war das Quartal nur am Rande von ihr betroffen. Die Wirtschaftsleistung ging um 4,8% zurück. Der Konsum ist normalerweise eine treibende Kraft der US-Wirtschaft. Er ging um über 7% zurück. So einen Einbruch hatte es das letzte Mal im Jahr 1980 gegeben. Für das laufende Quartal sind die Erwartungen noch düsterer. Das unabhängige Budget Office im Kongress rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 40%. Die Trump-Regierung bemüht sich trotz dieser Aussichten um Optimismus. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte, sie hätten alles getan.
You know, we've done everything we can to provide liquidity and cash assistance and protect workers.
Liquidität und Bargeldhilfen geleistet und Arbeitnehmer geschützt. Kudlow gab sich zuversichtlich, dass die Wirtschaft im Sommer schon wieder wachsen werde. Entscheidend ist aber, wann die Beschränkungen gelockert und die Unternehmen wieder in Gang kommen können. Ein Impfstoff oder zumindest eine Behandlungsmöglichkeit ist dafür entscheidend. Entsprechend aufmerksam wurden Testergebnisse verfolgt, dass das Medikament Remdesivir helfen könnte, Corona-Kranke zu behandeln. Ein Hoffnungsschimmer auch für die Börsen.
Aus Washington war das Jan Bösche zur Positionierung der US-Notenbank in der Corona-Krise und zum Zustand der amerikanischen Wirtschaft. Erstaunlich gut schlägt sich in den USA der Elektrobauer Tesla trotz Corona-Pandemie. Erstmals hat der Konzern nämlich 3 Quartale in Folge Geld verdient und das gelang seit der Gründung von Tesla im Jahr 2003 noch nie. Während Tesla-Chef Elon Musk also eigentlich schon allen Grund zur Freude hatte, rastete er höchst ungewöhnlich für einen Unternehmenschef in einer Telefonkonferenz zu den neuen Quartalszahlen regelrecht aus. Markus Schuler war dabei.
Die Leute, die Tesla-Chef Musk kennen, sagen, das ist typisch für den Firmenboss. Er spricht eben aus, was er denkt, dass er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, eingeschlossen. Der Ausraster von Musk war erwartet worden. Einen Tag zuvor hatte er bereits getwittert, befreit Amerika, jetzt. Kein Wunder also, dass er in der Telefonkonferenz mit Analysten trotz ruhiger Stimme die Beherrschung verlor. Ich nenne das gewaltsame Festsetzung der Menschen zu Hause gegen alle verfassungsgemäßen Rechte. Den Menschen wird ihre Freiheit genommen. Das ist falsch. Deswegen sind die Menschen nicht nach Amerika gekommen und haben dieses Land aufgebaut. Was für eine Scheiße.
What the fuck? Excuse me.
Grund für die Wut: Tesla hat in Fremont nahe San Francisco seinen Hauptproduktionsstandort. 10.000 Menschen arbeiten dort. Seit 23. März ruht in Fremont auf Anordnung der Behörden die Produktion. Wir haben derzeit nur zwei Fabriken, eine in Shanghai und eine in der Bay Area. Und dort wird der größte Teil unserer Fahrzeuge gebaut. Alle S- und X-Modelle, die meisten Model 3 und alle Y-Fahrzeuge. Gestern haben die Behörden in der Bay Area nun das Verbot bis Ende Mai verlängert. Und genau darüber ist Musk sauer. Dadurch werde nicht nur Tesla großer Schaden zugefügt, sagte er, sondern auch vielen anderen Firmen. Tesla werde diesen Sturm überleben, kleinere Zulieferer jedoch nicht, meinte Musk. Wenn die Leute in ihren Häusern bleiben müssen und sie nicht verlassen können, dann ist das Faschismus. Das ist nicht demokratisch, das ist nicht Freiheit.
This is fascist. This is not democratic. This is not freedom. Give people back their goddamn freedom.
Das Verbot in Nordkalifornien gilt nicht für den Autohersteller Tesla allein, sondern für alle Unternehmen, auch im benachbarten Silicon Valley. Also auch für Google, Facebook oder Apple, alle jedenfalls, die nicht systemrelevant sind. Betroffen sind 7 Millionen Menschen. Fakt ist übrigens auch, die Bürgerinnen und Bürger dürfen hier ihre Häuser verlassen, sie dürfen sich frei bewegen. Nur wenige Kilometer entfernt von Musks Firmensitz äußerte sich fast parallel ein anderer Unternehmensboss, Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Anders als Musk zeigte er sich besorgt, dass die Einschränkungen in der Region zu schnell gelockert werden könnten und das zu einem Anstieg der Infektionen führt.
Markus Schuler war das über den Frust bei Tesla-Chef Musk. Ja, und damit nach Deutschland. Für Überraschungen ist der Chemiekonzern BASF eigentlich nicht gerade bekannt. Heute Morgen stand regulär die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal an, samt Telefonkonferenz mit dem Vorstand. Aber dann kam wenige Stunden zuvor, gestern Abend nämlich, völlig unerwartet eine Mitteilung des Chemieriesen. Die BASF-Gruppe zieht den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Warum, berichtet Brigitte Scholtes.
BASF-Chef Martin Brudermüller brachte es zu Beginn der Telefonkonferenz heute direkt auf den Punkt.
Ich muss nicht betonen, dass dies kein normales Quartal war. Das wird auch für das zweite Quartal gelten und wohl für das gesamte Jahr. Das Coronavirus stellt die Welt auf den Kopf.
Denn im Rückblick fiel das erste Quartal besser aus als erwartet. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 7% auf knapp 17 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen lag jedoch 6% niedriger bei 1,6 Milliarden Euro. So sanken die Preise für Kunststoffvorprodukte und für Petrochemikalien, eine Folge des niedrigen Ölpreises. Der Stillstand ihres größten Kunden, der Autoindustrie, setzte BASF zu. Doch in den Bereichen Pharma, Reinigungsmittel oder Ernährung verzeichnete der weltgrößte Chemiekonzern sogar zusätzliche Nachfrage. BASF ist inzwischen großer Anbieter auch von Pflanzenschutzmitteln. Der Rückblick war also besser als erwartet, doch die Zukunft sieht eher düster aus. Wie düster, das kann man aber wegen der Corona-Pandemie noch nicht abschätzen. So haben die Ludwigshafener ihre Prognose für das Gesamtjahr schon gestern Abend zurückgenommen, nach der das EBIT zwischen 4,2 und 4,8 Milliarden Euro liegen sollte. Auf Zahlen wollte Brudermüller sich heute nicht festlegen. BASF habe jedoch die Wachstumserwartungen drastisch reduziert. Das zweite Quartal werde stärker betroffen sein als das erste. Im besten Fall werde man zwischen April und Juni ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen in einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich schaffen.
Dass das EBIT vor Sondereinflüssen der BASF auf Null zurückgehen oder sogar deutlich darunter sinken kann ich nicht ausschließen heute. Ein wesentlicher Grund hierfür ist der weltweite Stillstand in der Automobilindustrie. Keiner weiß aktuell, wie lange es dauern wird, bis die gesamte Wertschöpfungskette wirklich wieder auf hoher Kapazität läuft und wie schnell die Nachfrage nach Fahrzeugen in den einzelnen Ländern wieder anspringen wird.
Im zweiten Halbjahr aber rechnet BASF mit einer langsamen Erholung. Ansonsten aber steuert der Konzern besser als erwartet durch die Krise. Kurzarbeit nehme man kaum in Anspruch. So sind in Deutschland aktuell 3.700 Mitarbeiter betroffen, in Europa etwa 3.000 der weltweit gut 118.000 Beschäftigten. An der Dividende für das vergangene Jahr von 3,30 Euro je Aktie will der Vorstand jedoch festhalten. Darüber soll die von heute auf den 18. Juni verschobene Hauptversammlung entscheiden. BASF benötige schließlich keine Staatskredite zum Insolvenzschutz, bei denen die deutsche Regierung erwarte, dass keine Dividenden bezahlt würden.
Wir stellen unsere Finanzierung nach wie vor über den Kapitalmarkt sicher. Wir sind deshalb der Meinung, dass die Diskussion über Dividende, Kurzarbeit und Staatshilfe differenzierter geführt werden muss.
Die Kosten will der Chemiekonzern weiter herunterfahren, ebenso die Ausgaben für Investitionen. Sie sollen um 600 Millionen auf 2,8 Milliarden Euro sinken.
Brigitte Scholtes war das über den heute Nacht überraschend zurückgezogenen Ausblick von BASF. Ja, und noch ein Unternehmen hat sich der vermeintlichen Ruhe der Nacht bedient, um schriftlich eine Neuigkeit mitzuteilen. Die kriselnde Elektronik-Handelsholding Ziconomy soll öffentliche Hilfen in der Corona-Krise bekommen. Der Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn werde eine milliardenschwere Kreditlinie der staatlichen Förderbank KfW erhalten. Das teilte Ziconomy heute mit. Unser Korrespondent Mischa Ehrhardt hat nachrecherchiert.
Die bewilligte Kreditlinie in Höhe von 1,7 Milliarden Euro ist die bislang drittgrößte in Aussicht stehende Summe für einen Konzern in der Corona-Krise hierzulande. Nur der Sportartikelhersteller Adidas und der Touristikkonzern TUI haben bislang höheren Finanzbedarf angefragt und bewilligt bekommen. Das zeigt, wie ernst die Lage auch für Ziconomy ist. Seit gut einer Woche immerhin öffnen die Elektronikmärkte Saturn und Mediamarkt nach Auskunft des Unternehmens an immer mehr Standorten. Allerdings begrenzt auf einen Bruchteil der sonst üblichen Verkaufsfläche.
Wenn ich mir die Märkte von Mediamarkt und Saturn angucke, dann sind 800 Quadratmeter nur eine sehr, sehr kleine Teilfläche. Und das wird das Unternehmen mit Sicherheit auch nicht retten können in der Situation. Also insofern ist schon die Frage, ob diese 1,7 Milliarden reichen werden. Es bleibt nach wie vor extrem spannend,
sagt der Wirtschaftswissenschaftler Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Die Saturn- und Mediamärkte sind aber nicht erst durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten. Seit Jahren kämpft die Muttergesellschaft mit hausgemachten Problemen und die Elektronikmärkte in den Großstädten gegen die zunehmende Konkurrenz im Internet. Hier verkündete Ziconomy Ende März nicht ohne Stolz, dass sich der Onlinehandel bedingt durch die Corona-Krise in jüngster Zeit fast verdoppelt habe und inzwischen bei 19% am Gesamtumsatz liege. Das allerdings kann man auch als Problem sehen.
19% wird als Erfolg dargestellt, ist aber weit von dem entfernt, wo der Markt liegt. Also der sogenannte Fair Share liegt in der Tat schon bei um die 40%. Und das im Wesentlichen, weil Amazon eben genau diese Warengruppe auch als Kernwarengruppe verkauft und da extrem erfolgreich ist.
Bernhard Düttmann, der im Herbst in der Chefetage von Ziconomy wieder das Ruder übernommen hatte, empfiehlt als Rezept gegen den Giganten und andere digitale Konkurrenten das Modell der Omnichannel-Strategie, also die Jagd nach und die Verbindung mit Kunden auf möglichst allen Wegen und Kanälen. Das Rezept funktioniere, versicherte Düttmann seinen Aktionären noch im Februar auf der Ziconomy-Hauptversammlung.
Unser Omnichannel-Geschäftsmodell greift. Da sehen wir einen zweistelligen Umsatzanstieg in der fünftägigen Black Friday-Periode.
Allerdings werfen Handelsexperten wie Heinemann ein, dass der vermeintliche Vorteil der Kombination aus den stationären Elektronikmärkten und der digitalen Verkaufswelt zumindest bei Ziconomy einige Fragen aufwirft.
Wir haben das in Kundenstudien dann herausgefunden, dass der Hauptgrund, warum Kunden das dann in den Märkten abgeholt haben, nicht das Omnichannel-Thema war, sondern weil die Versandkosten überhöht waren, dass die Kunden quasi sich genötigt fühlen, um die Versandkosten zu sparen, in den Filialen die Ware abzuholen, was in Corona-Zeiten jetzt auch nicht mehr so ganz einfach ist.
Ein weiteres Problem des Konzerns ist eine organisatorische Doppelstruktur. Denn der Hauptsitz der Muttergesellschaft Ziconomy ist Düsseldorf, während das organisatorische Zentrum der Elektronikketten Mediamarkt Saturn in Ingolstadt liegt. Möglich, dass die derzeitige Krise in dieser Hinsicht wie ein Katalysator wirkt. Im Zweifel wirkt sie aber auch für Ziconomy eher wie ein Brandbeschleuniger.
Milliardenhilfe für The Economy, das war der Bericht von Mischa Erhardt. Viele Unternehmen versuchen in der Krise nicht nur staatliche Hilfen zu erhalten, sondern vor allem auch ihre Mitarbeiter zu halten. Sie wollen Entlassungen verhindern. Das zeigen die heute vorgestellten neuen Arbeitsmarktzahlen für Deutschland. Die Bundesagentur für Arbeit erwartet wegen der Corona-Krise keine Massenentlassungen, dafür aber eine Rekordzahl von Kurzarbeit. Eleonore Birkenstock hat die Einzelheiten.
Es sei die größte Rezession der Nachkriegsgeschichte, schlimmer sei es noch nie gewesen. So kommentiert der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die aktuelle Situation. Das Arbeitsmarktgeschehen sei komplett zum Erliegen gekommen. Erstmals in einem April sei die Zahl der Arbeitslosen gestiegen, so Scheele, um über 300.000 auf aktuell über 2,6 Millionen Menschen.
Das Gute daran ist, es sind nicht vorrangig Entlassungen, es sind vorrangig keine durchgeführten Maßnahmen, weil wegen der Pandemie auch Träger keine Maßnahmen durchführen können. Und es ist eben der eingebrochene Stellenmarkt. Wir haben 52% weniger Stellenzugänge binnen eines Monats. Und aus diesen beiden Phänomenen speist sich die zugenommene Arbeitslosigkeit vorrangig. Und der Rest sind dann tatsächlich zusätzliche Arbeitslose, auch aus Entlassung.
Bei den Anmeldungen zur Kurzarbeit schlagen die Folgen der Corona-Krise allerdings voll durch. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit haben bisher über 750.000 Betriebe in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Das entspricht der Behörde zufolge über 10 Millionen möglichen Kurzarbeitern in Deutschland. Das wäre fast jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Zahl habe ihnen den Atem stocken lassen, sagt Bundesagenturchef Scheele. Er plädiert aber dafür, diese Zahl vorsichtig zu sehen. Eine Anzeige auf Kurzarbeit sei nur eine Absichtserklärung.
Nicht jeder, der da als Name steht, geht in Kurzarbeit. Denn das System ist so, dass man muss alle melden, die man später abrechnen werden will. Deshalb ist es so, wenn man mit Personalkollegen aus Betrieben redet, sagen die, wir haben euch alle über den Zaun geworfen, damit wir auch alle abrechnen können, sodass das die Maximalzahl ist. Aber man muss berücksichtigen, es werden nicht so viele werden, es können weniger sein.
Es gebe keinen Vergleich zu früheren Wirtschaftseinbrüchen, etwa nach der Finanzkrise vor mehr als 10 Jahren, so Scheele. Damals sei vor allem das verarbeitende Gewerbe in Mitleidenschaft gezogen worden und hauptsächlich größere Betriebe. Jetzt melden laut Bundesagentur für Arbeit Betriebe aus vielen verschiedenen Bereichen Kurzarbeit an, etwa das Hotel- und Gaststättengewerbe und der Einzelhandel.
Zurzeit muss man sagen, das Kurzarbeitergeld scheint zu wirken. Entlassungen finden nicht im großen Umfang statt. Die Betriebe halten ihre Mitarbeiter. Das ist die gute Nachricht bei vielen schlechten Nachrichten.
Die Bundesagentur für Arbeit rechnet laut Scheele derzeit mehrere Szenarien durch. Im schlimmeren Fall könnten an der Spitze 8 Millionen Menschen in Kurzarbeit gehen. Das sei das wahrscheinlichere Szenario, sagt Scheele.
Eleonore Birkenstock war das zu den Arbeitsmarktzahlen für den April. Ja, und damit zur Europäischen Zentralbank. Sie hat heute getagt, über die Zinsen beraten. Claudia Werle in Frankfurt am Main. Liegt denn inzwischen schon eine Entscheidung vor?
Ja, es liegt eine Entscheidung vor. Der Leitzins nach wie vor unverändert bei 0%. Der Einlagezins für die Eurozone, der liegt bei minus 0,5%. Mit anderen Worten, Banken müssen nach wie vor Geld bezahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken wollen. Ja, jetzt wird natürlich spannend, wie die Details aussehen werden. Die werden dann erst nachher bei der Pressekonferenz verkündet werden um 14.30 Uhr. Die ersten Meldungen sickern schon durch. Es ist klar, es wird nach wie vor Anleihekäufe gegeben. Die werden so lange wie nötig auch fortgesetzt. Anleihekäufe sollen flexibel gehandhabt werden. Man will auch alle verfügbaren Instrumente einsetzen. Es wird auch schon deutlich, bei Refinanzierungsgeschäften soll es Lockerungen geben. Also da sieht man schon ganz deutlich, die Europäische Zentralbank steht bereit. Sie will unter den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln oder mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auch alles tun, um die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung der Corona-Pandemie zumindest aufzufangen. Ich denke mal, Lagarde dürfte nachher auch weiterhin für den Zusammenhalt in der Eurozone, in der Europäischen Union werben. Sie dürfte auch die Euro-Staaten mahnen, rasch weitere Hilfspakete auf den Weg zu bringen, denn die Europäische Zentralbank allein hat es ja nicht in der Hand, also wirklich nachhaltig für einen Konjunkturaufschwung zu sorgen.
Mhm. Soweit die Europäische Zentralbank. Wir werden das am Nachmittag nochmal sicherlich aufgreifen. Schauen wir noch auf die Entwicklung auf den Finanzmärkten, auf die einzelnen Werte, ja, und vielleicht auf die wichtigsten Eckzahlen.
Ja, also die Reaktion ist wirklich prompt gekommen. Der DAX, der hat den Handelstag heute im Plus begonnen und kaum sickerten so die ersten Meldungen durch, ging es wirklich deutlich nach unten. Der DAX jetzt mehr als 1% tiefer, er fällt auf 10.982 Punkte. Gut, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten gestern noch einen Plus gehabt von 3%. Heute ist der letzte Handelstag in der Woche. Morgen am Tag der Arbeit sind die Börsen geschlossen. Und wenn wir den bisherigen Wochenverlauf anschauen, da gab es wirklich ein deutliches Plus. Das hängt einfach mit den Hoffnungen zusammen, die Pandemie doch so langsam in den Griff zu bekommen. Das hängt mit Hoffnungen zusammen, dass es bald Impfstoffe geben wird, dass man die Ausbreitung langsam wirkungsvoller eindämmen kann. So die ersten Lockerungen sind ja auch jetzt zur Mittagszeit gekommen. Gut, und was wir sehen, das sind Gewinnmitnahmen, aber was wir jetzt hier bei der europäischen oder bei der Entscheidung der Europäischen Zentralbank sehen, die Sorgen sind doch nach wie vor groß. Zu einzelnen Werten vielleicht noch kurz. Die BASF ist angesprochen worden, die Aktien zum Teil deutlich im Minus. Die Chemiebranche gilt ja also etwas wie eine Schlüsselbranche, einfach weil chemische Produkte in vielen Bereichen weiterverarbeitet werden. Von daher wird auch von dieser Sicht klar, welch tiefgreifende Folgen die Ausbreitung der Coronaviren hat. Beim Elektronikhändler Seconomy, da gibt es bei den Aktien ein leichtes Plus. Und ich denke mal, in den kommenden Tagen, da wird auch nochmal spannend werden, wie die Lage bei weiteren Unternehmen aussieht, wenn sie sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Noch kurz auf weitere wichtige Eckdaten. Der Euro, der wird aktuell mit einem Dollar 0,870 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,48 auf minus 0,5% gesunken und die Feinunze Gold bei 1.713,88 $.
Informationen waren das von Claudia Werle. Dankeschön nach Frankfurt. Jan, fehlt noch die Wirtschaftspresseschau. Die Konjunkturprognose der Bundesregierung, die für das laufende Jahr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3% ausgeht, sowie die Rufe der Autoindustrie nach einer Kaufprämie, das alles steht heute im Mittelpunkt.
Die Zahlen, die Wirtschaftsminister Altmaier vorgelegt hat, zeigten das ganze Dilemma, schreibt die Frankfurter Rundschau. Der Wirtschaftseinbruch durch den weltweiten Shutdown wird noch schlimmer als die verheerende Wirtschafts- und Finanzkrise nach der Lehman-Pleite 2008. Die Zahl der Kurzarbeiter wird einen Rekordwert erreichen. Die Sozialkassen rutschen tief in die roten Zahlen und der Staat wird sich über die Schmerzgrenze hinaus verschulden müssen. Und anders als damals, als relativ schnell klar war, dass die milliardenschweren Rettungsschirme wirken, ist nun ein Ende der Krise nicht abzusehen. Der Konsum werde erst wieder anspringen, wenn die Zuversicht der Bürger wachse, meint die Süddeutsche Zeitung. Es spricht nicht für die Wirtschaft, dass ihre Rufe nach staatlichen Hilfen trotzdem immer lauter werden. Warum soll aber der Staat ins Risiko gehen, das Unternehmen selbst scheuen? Es macht die Forderung auch nicht glaubwürdiger, wenn besonders jene laut rufen, die nicht direkt vom Lockdown betroffen sind, etwa die Autoindustrie. Die Autohäuser sind geöffnet, die Bänder laufen. Das Wohlergehen der deutschen Hersteller hängt nur bedingt vom Absatz hierzulande ab und Elektroautos werden bereits subventioniert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, Flottenerneuerung ist das Mittel der Wahl für einen rasch wirksamen Klimabeitrag. Aber sie muss aus eigener Kraft gelingen, nicht mit dem Geld des Steuerzahlers. Zur Abfederung von betrieblichen Notlagen gibt es jede Menge Mittel, von günstigen KfW-Krediten bis Kurzarbeitergeld. Der Rest ist unternehmerisches Risiko. Die jahrelang sehr ertragsstarke deutsche Autoindustrie sollte ausreichend selbstbewusst sein, mit ihren ohne Frage weltbesten Autos die Menschen überzeugen zu können, statt einen Subventionswettlauf zu fordern. Nach Einschätzung der Braunschweiger Zeitung ist allerdings schon jetzt klar, dass das zweite Quartal für die Autohersteller noch desaströser wird als das erste. Und das heißt auch, die zu Recht heftig umstrittene zusätzliche Ankurbelung des Autoabsatzes mit Steuergeld wird zunehmend alternativlos. Umso wichtiger wird die Ausgestaltung der Prämie unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen klimapolitischen Steuerung.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Gleich folgen hier die Nachrichten. Dann geht es weiter mit der Sendung der Mittag im Deutschlandfunk mit dem Blick in die Bundesländer. Ein Thema unter anderem die Corona-Situation in den einzelnen Bundesländern. Empfehlen will ich Ihnen auch noch unseren Podcast ab 17 Uhr online gestellt. Ein Thema dort, die angebliche Auflösung des Flügels in der AfD.